Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, wie geht's dir?
Wir sind wieder da, aber ich sag mal so, die letzten anderthalb Wochen waren intensiv.
Ich glaube, wir sind repräsentativ für den allgemeinen Zustand der Gesellschaft. Ne?
Der Bevölkerung.
Gefühlt sind alle krank einfach die ganze Zeit.
Richtig, ich hatte Grippe und deswegen musste die Folge letzte Woche ausfallen. Wir konnten es einfach nicht nachholen. Man hört es auch noch ein bisschen und meine Stimme war einfach zu nichts zu gebrauchen und ich als Ganzes auch nicht.
Dann lass uns jetzt direkt reinstarten, Lynn.
Das machen wir.
Im Vulkan.
Ich habe dir gleich mal ein paar News mitgebracht. Und zwar diesmal gehen wir in die Wissenschaft unter anderem. Und es geht um Terry Pratchett. Sagt dir der irgendwas?
Ja, natürlich.
Erzähl mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, was der dir sagt, weil ich kenne nur den Namen tatsächlich. Ich habe sonst gar keine Verbindung zu ihm.
Ja, Terry Pratchett ist doch dieser Science-Fiction-Autor, der ultra gehypt ist in der Szene, ein Urgestein, Klassikerstatus. Und der hat diese berühmte Terry Pratchett-Reihe gemacht, die ich nie gelesen habe, aber ich habe diese Bände vor mir, die immer so irgendwas mit Galaxien und...
Sind das diese Scheibenweltromane?
Ja, genau, die Scheibenweltromane sind das.
Ja, und also persönlich gesehen sozusagen ist er 2007 an einer seltenen Form von Alzheimer erkrankt, hat dann öffentlich noch darüber gesprochen, solange er das konnte und versucht sozusagen das Thema so in die Mitte der Gesellschaft so ein bisschen zu bringen, weil er gesagt hat, das kann nicht sein, dass wir da so wenig drüber reden, dass das so ein Tabu ist. Und dann ist er 2015 im Alter von 66 Jahren daran gestorben.
Wow, auch ziemlich früh.
Ja, total früh. Und zeigt auch nochmal so, dass er einen extremen Output hatte, ne? Also in Büchern sozusagen, diese dicken Science-Fiction-Bücher. Und jetzt ist aber eine Studie erschienen, die quasi Literatur- und Demenzforschung miteinander verbindet. Deswegen habe ich die uns mitgebracht. Wissenschaftler haben nämlich Sprachanalysen gemacht zu 33 von Pratchetts Scheibenweltromanen. Und er hat diese Romane über einen Zeitraum von mehr als 3 Jahrzehnten geschrieben. Und die Wissenschaftler haben quasi messbare Unterschiede gefunden in seinem Sprachgebrauch, lange vor seiner Demenzdiagnose. Das heißt, die Idee war, in der Sprache, in der Sprachverwendung von ihm zu gucken, wie weit kann man zurückgehen, wo sieht man schon Veränderungen und sozusagen darüber mehr zu verstehen, darüber, wie Demenz eben wirkt und wie man Demenz vielleicht früher schon erkennen kann. Ne? Die Ergebnisse, Pratchetts spätere Bücher wurden tatsächlich länger. Sein Vokabular wiederholte sich aber häufiger und er nutzte einen kleineren Pool an Wörtern für Beschreibungen. Also das, ne, hat man dann so raus. Und die Funde sind deshalb so wichtig, weil Demenz in der Regel erst sehr spät erkannt wird, wenn die Schädigung des Hirns schon begonnen hat. Und dann ist es schwierig, was dagegen zu tun. Und die Hoffnung ist quasi, dass wenn man es früher erkennen könnte, man vielleicht schon vorwirkend was tun könnte, bevor die Schädigung einsetzt. Weil wenn es einmal geschädigt ist, wird es eben schwierig, ne? Das ist sozusagen die Hoffnung. Und tatsächlich fand ich dann auch ganz interessant, gab es ähnliche Studien auch schon mal. Man hat das schon mal mit dem Werk von Agatha Christie gemacht, die auch Demenz hatte. Dort hat man das aber nur für die späteren Bücher feststellen können, also sozusagen, als es eh schon nah dran war.
Ja.
Und bei Pratchett kann man die Veränderung eben schon sehr früh erkennen, also so sehr weit zurück, was eben die Hoffnung gibt, dass man damit jetzt nochmal weitergehen kann und nochmal weiter forschen kann und die Erkenntnisse nutzen kann. Und die Hoffnung wäre dann quasi ein Diagnose-Tool zu entwickeln, indem man Text analysiert. Und was ich auch nochmal ganz interessant fand, war, weil man kann ja denken, okay, das ist dann für Autoren gut, aber ne, wie ist es für die anderen Leute? Aber da wurde dann darauf hingewiesen in dem Artikel, dass es natürlich, inzwischen haben wir alle so einen Text-Output, E-Mails, was weiß ich, das ist alles dann Sprachnachrichten und so. Und wenn man quasi dann, wenn da ein Tool entwickelt werden könnte und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erlaubt würde, darauf mal zuzugreifen oder wenn man dann zur Diagnose das sozusagen geben würde, dann könnte eben wirklich die Möglichkeit bestehen, dass man dann aufgrund von Texten da näher drankommt. Ne? Und das ist doch mal eine gute Nachricht mit Literatur verbunden.
Ja, und ich finde es erstaunlich, weil für AutorInnen ist ja zumindest in meiner Welt die größte Angst auch die Demenz. weil du halt deinen Sprachschatz verlierst.
Ja, total.
Du kannst dich nicht mehr ausdrücken und ansonsten hat ja Literatur nicht wirklich ein Ablaufdatum.
Nee, total.
Und gerade auch seit Abbitte, wo ja auch eine demente Autorin eine Rolle spielt, muss ich da immer wieder dran denken. Und dass gerade jetzt die Literatur diese Forschung vorantreibt, ist sehr, sehr schön.
Und auch von einem Autoren, der sich dafür eingesetzt hat, dass dieses Thema bekannter wird sozusagen oder mehr besprochen wird, ist eine schöne Pointe in dem Fall. Lynn, willst du kurz aus der Rubrik Bunte kommt jetzt Lynn, bevor ich dann ernsthaft weitermache.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich komme jetzt so ein bisschen daneben vor, weil du hast uns jetzt hier die großen Erkenntnisse aus der Forschung mitgebracht und die einzige Erkenntnis, die ich hatte, kam mir diese Woche beim Gucken von Germany's Next Topmodel. Dazu war ich in der Lage, krankheitsbedingt, und habe das dann auch getan. Die neue Staffel hat nämlich angefangen. Und es ist eine Schriftstellerin angetreten in diesem Wettbewerb. Und da wurde ich natürlich hellhörig. Und es ist keine Unbekannte, es ist eine Bestseller-Autorin, nämlich Ildigo von Kürti.
Hast du von der eigentlich schon mal was gelesen?
Gelesen noch nicht, aber viel gehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob das einfach eine sehr gute Vermarktungsstrategie ist, dass diese Cover immer diese gewisse Ästhetik haben, die mich aber abschreckt. Also ich kann nichts über ihr Schreiben sagen. Aber es ist jetzt nicht für mich die gemacht sozusagen. In dem Fall bei der Auswahl an Büchern habe ich da sozusagen aus oberflächlichen Gründen bis jetzt einen Bogen drum gemacht. Das heißt, ich kann keine inhaltliche Wertung abgeben. Sie ist aber sehr, sehr erfolgreich. Und sie hat halt auch diesen sehr berühmten, also oder sehr einzigartigen Namen, Ildigo von Kürti. Und als es dann hieß, ich bin Ildigo, ich bin Schriftstellerin, da war mir schon alles klar. Sie ist schon älter, will dort als Best-Agerin quasi Sichtbarkeit schaffen für Frauen. Und es war auch ganz lustig, weil sie stand dann vor Heidi Klum und sollte sagen, wer sie ist. Und sie sagte dann eben, ich bin Schriftstellerin und ich will mal was mit in diesen Wettbewerb bringen, was es sonst nicht so gibt. Und mein Mann und ich haben uns angeguckt und dachten, sie sagt jetzt sowas wie Intellekt oder so. Und waren schon so richtig so, mein Gott, das gibt jetzt gleich irgendwie unangenehme Situationen. Und dann meinte sie aber Fett und Falten. Und das war irgendwie auch.
Das heißt, wir können eigentlich schon darauf warten, dass da noch ein Buch erscheint. Darüber. Ja. Sie schreibt ja schon auch immer mal wieder neben dem, glaube ich, neben den Romanen und so, schreibt sie schon auch sehr, was soll man sagen, persönliche Lebensrathilfe.
Total. Und sie hat so jetzt auch hier ähnlich auch ein bisschen wie, wobei die natürlich noch mal viel älter ist, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. Naja, es erscheinen ja immer mal wieder Bücher über das Altern.
Ja.
Und auch Ildigo von Kürti hat ein Buch über das Altern geschrieben und hat den Titel auch direkt noch so in einem Nebensatz im Fernsehen gedroppt. Also ich glaube, es ist auch einfach eine ziemlich gute Marketingaktion. Und es gab auch ein paar andere Frauen in ihrem Alter, die angetreten sind, die meinten, sie sind gekommen, weil Ildigo von Kürti dazu aufgerufen hat, um Sichtbarkeit für Frauen in ihrem Alter zu schaffen. Begrüßenswert. Allerdings ist sie dann weitergekommen in diesem offenen Casting in die nächste Runde und meinte dann schon auch, das hab ich jetzt nicht so erwartet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das noch weitermache.
Ja, das muss eigentlich müsste sie es durchziehen, finde ich.
Ich fände es eigentlich auch cool. Ja. Ich werde dich da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und mir das jede Woche anschauen.
Ich bin sehr gespannt, denn ich glaube dir das auch.
Vor allem habe ich jetzt einen beruflichen Grund, Germany's Next Topmodel zu gucken.
Dann lass uns mal noch in eine andere Rubrik gehen, und zwar in der Süddeutschen Zeitung war vor 2 Wochen oder so, ein großer Artikel zum 125. Geburtstag von Marie-Louise Kaschnitz. Und irgendwie dachte ich, das bringe ich uns nochmal mit, weil das tatsächlich auch eine Autorin ist, die ist so flüchtig, irgendwie so vom Namen kennt man die halt so, ne? Und ich fand das ganz schön, dass die Schriftstellerin Eva Sichelschmidt eben in diesem Artikel unter dem Titel Lest Kaschnitz nochmal eine Lanze für Kaschnitz gebrochen hat. Und sie schreibt gleich am Anfang von dem Artikel, heute ist die Dichterin Marie-Louise Kaschnitz, die eine brillante Beobachterin und beeindruckende Stilistin war, die das Leben ebenso kritisch wie fragend und kenntnisreich beschrieb, vom gesamten Literaturbetrieb, sogar von ihrem eigenen Verlag, so gut wie vergessen. Also ihre Bücher sind fast nur noch antiquarisch zu bekommen. Und gehen wir mal ganz kurz ein bisschen in die Biografie rein, das gönnen wir uns jetzt mal. Kaschnitz wurde in Karlsruhe geboren, sie war die Tochter eines preußischen Generalmajors, wuchs dann in Potsdam auf, weil der halt da stationiert war, machte in Weimar eine Ausbildung zur Buchhändlerin und lernte einen österreichischen Architekten Guido Kaschnitz kennen, von dem sie dann auch den Namen übernahm und mit dem ist sie nach Rom gezogen, hat ihn geheiratet, eine Tochter bekommen und diese frühen Jahre in Rom, diese sehr prägenden Jahre hat sie im Schlüsselroman Liebe beginnt, verarbeitet. Außerdem hat diese Zeit mit ihrem Mann da in Italien eine lebenslange Liebe zu Italien und auch zur Antike in ihr geweckt. Ihre Situation war aber so, dass sie dem Mann den Rücken frei halten musste und ihre Texte halt geschrieben hat, wann immer sie die Zeit dafür gefunden hat. Anfang der 30er ging sie dann wieder zurück nach Deutschland und erlebte ihren literarischen Durchbruch, als sie mit Gedichten einen Literaturwettbewerb gewann bei so einer, ja, eigentlich eine bunten Zeitschrift, sage ich mal, aber damals waren die Zeitungen ja noch viel stärker, da gab es ja halt überall Literatur in Zeitungen, ne? Und ja, in Zeitschriften, auch in so Lifestyle-Magazinen oder sowas.
Nicht wie bei der Washington Post, nee, wo jetzt einfach die gesamte Kulturredaktion weg ist.
Genau, da war das noch anders und genau, und dann muss ich jetzt kurz den Faden wiederfinden. Sie hat den Literaturwettbewerb gewonnen, ihre Liebe zur Italien blieb, auch als sie in Deutschland war und ihr Mann ist dann relativ früh verstorben und dann ist sie wieder nach Rom zurückgegangen quasi und hat in den 50er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dort das Buch Engelsbrücke geschrieben, verschiedene Texte zu Rom. Sichelschmidt schreibt darüber, Engelsbrücke ist ein literarisches Dokument von höchstem Rang, eine Auskunft über die damaligen Lebensumstände in Rom, in Italien, aber auch die allgemeine Lage im Europa der Nachkriegszeit. Und zu Kaschnitz' Sprache bemerkt sie, eine Aussage, ein kurzer Exkurs, Punkt für Punkt, auch bei der Kaschnitz spricht der Verstand an christlichen Werten geschult, der mit ruhigem Gewissen der genauen Beobachtung dem Herzen folgt. Bemerkenswert fand ich auch, wie selbstkritisch Kaschnitz auf ihre Zeit im Dritten Reich blickte. Das ist ja so ein Thema und da gibt es ja den Begriff, der danach geprägt wurde, der inneren Emigration, dass sozusagen die Leute so in sich gegangen sind und sich halt abgekoppelt haben von dem, was draußen war. Und das war dann sozusagen so ein bisschen die Entschuldigung dafür, dass man jetzt, man war kein Widerstandskämpfer, aber man hat auch nicht mitgemacht, sondern man ist so in sein Inneres gegangen, so, ne? Und hat halt so. Und da hat sie gesagt, also Kaschnitz selber, worin soll sie denn bestanden haben, unsere sogenannte innere Emigration? Darin, dass wir ausländische Sender abhörten, zusammensaßen und auf die Regierung schalten, ab und zu einem Juden auf der Straße die Hand gaben, auch dann, wenn es jemand sah. Und das fand ich irgendwie ziemlich bemerkenswert, so diese durchaus auch selbstkritische sozusagen Betrachtung der eigenen Rolle. Und ein anderes Buch, das Eva Sichelschmidt empfiehlt, und das, man muss sich jetzt wahrscheinlich antiquarisch auf die letzten Exemplare stürzen, ist ein Buch, das Kaschnitz nach dem Tod ihres Ehemanns und Lebensmenschen, also der war wirklich wichtig für sie auch, ne? Also diese Beziehung, die sie mit dem hatte, schrieb. Und der Titel lautet Dein Schweigen, meine Stimme und ist ein Gedichtband, also auch ein sehr schöner Titel, ne? Jedenfalls hat mich der Artikel überzeugt, nochmal auf die Suche zu gehen. Und vielleicht finden wir ja dann auch nochmal die Gelegenheit, länger über Kaschnitz zu reden oder uns auch mit ihr zu beschäftigen, aber das auf jeden Fall eine kleine Empfehlung. Und zum Abschied noch ein kleines Update, Lynn. Kannst du dich noch an unseren Salzpfad-Skandal erinnern?
Oh ja, was ist da jetzt los?
Es geht wieder weiter, nämlich die Autorin kündigt an, dass jetzt im Oktober soll ihr neues Buch erscheinen und sie ist ja wieder gewandert, diesmal ohne ihren Mann. Und,
den hat sie jetzt einfach mal weggelassen, weil er zu viel genau, Spekulation da waren ja schon, verursacht genau. hat.
Wir erinnern noch mal kurz, was damals passierte. Dieses Salzpfad-Buch, eine Autorin und ihr Mann haben nichts mehr, sie landen in der Obdachlosigkeit und irgendwie, um ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, laufen sie diesen Salzpfad entlang.
Ja, an der Küste,
genau.
Südwestküste ist das,
ja,
glaube ich,
das kann
England.
Gut sein, ja. Genau. Also so, und dann wird halt die Natur beschrieben, aber auch so dieses, wie sie sich da zusammenraufen und ja, so weiter. Dann wird das Ganze verfilmt. Kommt groß raus und rund um die Verfilmung kommt plötzlich ein Artikel im Observer, eine Recherche, die ergibt, dass da vieles an dieser Geschichte, die auch stark damit beworben wird, dass es eine wahre Geschichte ja ist und so, nicht stimmt, dass die zum Beispiel nicht obdachlos sind, sondern eigentlich noch ein Haus in Südfrankreich haben.
Och,
dass die
Mensch,
Krankheit,
so ein Haus in Südfrankreich
das,
doch
das kann
in
man
der
nicht mitzählen. Das kann man nicht mitzählen. Dann, dass der Mann, also es gibt eine Krankheit des Mannes, die eigentlich eine krasse Erkrankung ist und dieser Mann ist aber irgendwie komischerweise immer so total agil und fit. Man weiß es nicht sicher, inwieweit sie da gelogen hat, deswegen muss man da auch vorsichtig sein, aber es ist schon sehr seltsam sozusagen, die Symptome, die sie beschreibt, und dann wie ihr Mann so noch agil ist und sowas, das passt irgendwie auch nicht zusammen. Das heißt, es gibt viele Fragen und der Skandal, der dadurch sozusagen ausgelöst wurde, hatte dann viel mit so Fragen zu tun wie, wie verantwortlich sind denn Verlage eigentlich für das, was sie da veröffentlichen? Wie sehr sollten die denn Fakten checken, bevor die so ein Buch rausbringen, wenn sie sagen, das entspricht alles der Realität? Ist das, also, und dann ging es eben um den Verlagsbetrieb und um dieses, du hast eine gute Story, du weißt, da verdienst du gut Geld mit, drückt man dann zu viele Augen zu, passt man nicht genau genug auf und so weiter. Diese Fragen sind natürlich irgendwie alle noch da und es gab ja eine riesen Enttäuschung bei vielen Lesern und Leserinnen auch, die halt aus dieser Geschichte auch viel Inspiration gezogen haben, auch von zum Beispiel Angehörigen von kranken Menschen oder so, die dieses Buch gelesen haben und da Kraft gefunden haben und dann antworten wollten.
Man kann sich das ja auch vorstellen, ne? Wenn jemand sehr krank ist und gesagt wird, da hat jemand eine Diagnose oder da hat jemand einen Schicksalsschlag überwunden und nimmt sein Leben wieder selbst in die Hand. Dieses typische, das Inspirierende, das ja schnell umkippt in so ein, wieso kann ich das nicht, was die da machen. Und wenn man dann auch noch hört, das stimmt gar nicht alles so und wahrscheinlich ist da nicht immer hundertprozentig was dran, dann ist das natürlich einfach extrem enttäuschend.
Ja, total. Und auch Und die Frage ist jetzt natürlich, wie reagieren jetzt die Leser, wie wird dieses Buch und Leserinnen, wie wird dieses Buch gekauft, wenn das rauskommt?
Dieses Neue.
Dieses Neue. Und wie wird das auch generell vermarktet und sowas? Ne?
Ist
ja schon so diese
Verlag?
Geschichte. Ja, ja, ist derselbe Verlag. Und das ist ja es ist ja schon so ein bisschen, der Verlag hat das dann sozusagen, als der Skandal war, erstmal zurückgezogen. Das war eigentlich schon bereit, quasi so passend zum Kinofilm, das neue Buch jetzt auch noch. Dann haben sie es zurückgezogen, jetzt soll es erscheinen. Was mich auch nochmal dazu gebracht hat, das mitzubringen, ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in letzter Zeit ist auf Instagram und auf all diesen, seit KI sozusagen da ist, sind so viel Fake News unterwegs. Also wirklich so in einem Ausmaß, dass du eigentlich ja sagen musst, du kannst froh sein, wenn du mal irgendwas findest, was stimmt so, ne?
Ja.
Also es werden Zeitungen, ich habe es auch neulich nochmal gesehen in der Recherche, es werden auch so Zeitungsartikel komplett gefaked, also von Süddeutsche oder Spiegel oder sowas, weißt du, die dann so unterbreitet werden. Das heißt, die Fakes werden einfach besser, weil die KI sozusagen es leicht macht, die gut zu machen. Und ständig hast du irgendwelche Sachen, wo du so drauf anspringst und denkst, oh krass, und dann googelst du es nochmal, dann versuchst du da Quellen zu finden und dann gibt es einfach nichts. Und wenn das Internet sozusagen so ein Raum ist voller Fake News an ganz vielen Ecken und Enden sozusagen und es immer schwieriger wird, eine Klarheit zu erlangen und irgendwie Fakten, auf die man sich verlassen kann und so weiter, dann finde ich, haben Verlage noch mal mehr die Verantwortung eigentlich und Bücher sind dann noch mal mehr die Gegenstände, auf die man sich irgendwie so verlassen können sollte. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich finde so, in so einer Welt, wo wir so viel Falsches haben, auch in Bildern, ne? Es gibt ja auch total viel manipulierte Bilder und sowas, sind doch Verlage schon noch als Kulturinstitution und das Buch als Kulturgut quasi, was, wo glaube ich schon auch Leute dann ein gewisses Vertrauen noch reinsetzen, weißt du? Also so, wo man das Vertrauen noch nicht so ganz verloren hat. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass Verlage mit ihren Programmen und wenn dann die Bücher erscheinen und wenn Autoren kommen und so, dass da schon auch ein gewisser Vertrauensvorschuss noch da ist und man nicht sofort sagt so, okay, das, was in so Büchern steht, das ist alles absoluter Müll und so, da brauche ich da nicht glauben, weißt du so? Und ich glaube, dass Verlage extrem aufpassen müssen, dass sie das nicht zugunsten von so einem, wir wollen auch auf Instagram dabei sein und wir wollen das auch alles posten und wir wollen sozusagen auch gut aussehen, dass sie die Qualität nicht über Bord werfen,
dass
so nach dem Motto.
Dass sie ihre Glaubwürdigkeit nicht verlieren.
Und genau, also dass das immer der Kern bleibt, von dem aus man dann das Marketing macht. Insofern wäre es vielleicht auch ganz interessant, dass wir uns mal angucken, wenn dann das Buch erscheint, wie der Verlag damit umgeht.
Ja, und wie es
also,
beworben wird, genau.
Wie es beworben wird, ob dann irgendwie was Informationen dazu kommen, ob die da mehr Fact-Checking quasi gemacht hat, weißt du so, ob die Autorin irgendwas sagt, die hat ja damals die Vorwürfe einfach nur so zurückgewiesen in einem kurzen Statement.
Ja, ist interessant auch, was du über das Internet sagst. Ich habe gestern die eine Folge von Zeitverbrechen gehört, wo es über KI in der Polizeiarbeit ging. Und der Mensch, der da zu Gast war, der sich damit beschäftigt, der hat auch gemeint, wir stecken mit einem, also wir erleben den Anfang vom Ende des Internets. Das ist einfach nur noch ein Müllort. Also so, und manchmal ist es lustig und manchmal ist es verstörend, aber es ist quasi nichts Belastbares mehr. Das geht ja so weit, dass man sich denkt, okay, ich gehe lieber in die Bibliothek und lese eine gedruckte Zeitung, weil ich eben nicht weiß, ob der Artikel, den ich online irgendwie finde.
Ja, und die können ja, die KI kann ja den Ton einfach imitieren und dir den Artikel, einen anderen Artikel mit falschen Fakten einfach vorlegen, der sich aber sprachlich okay liest.
Ja, ja.
Also weißt du so, das ist, deswegen Bücher sind dann sozusagen auch in der Hinsicht einfach total wichtig.
Die helle Kammer. So, lieber Josef, wir sprechen heute über zwei wunderbare Gedichtbände, die ich mitgebracht habe und die mir in den letzten Wochen sehr, sehr viel Freude gemacht haben. Zuerst sprechen wir über Sirka Elspas, die schon 2022 sehr erfolgreich war, als sie mit ihrem ersten Lyrikband Ich föhne mir meine Wimpern direkt auf der Shortlist des österreichischen Buchpreises gelandet ist. Vielleicht erinnerst du dich daran noch, ich habe das irgendwie noch vor Augen, auch dieses Buch. Und über den zweiten Lyrikband wollte ich schon länger mit dir sprechen, der ist im letzten Jahr erschienen, weil die Autorin schreibt über ihre eigenen Gedichte oder sagt darüber, dass ein gutes Gedicht für sie eines ist, das sie in einer dunklen Stunde rettet. Und ich fand, das war ein sehr schöner Ausdruck, diese Rettung, dieser Trostmoment, das ist ja auch was, was für mich grundsätzlich für die Literatur gilt, warum ich immer wieder lese und nach Büchern suche, die das können und warum ich Bücher immer wieder zu Rate ziehe. Und in Hungern, Beten, Heulen, Schwimmen passiert eben auch genau das. Hier sucht ein Mensch nach Halt und auch nach Engeln. Es gibt dieses pantheistische Moment, also dieser Wunsch, als Glaube würde ich es jetzt noch nicht bezeichnen, aber als diesen Wunsch, Gott in allen Dingen zu finden, Engel zu finden in allen Dingen. Das ist so zentral. Dem Band ist sogar ein Zitat von John Ashbery vorangestellt. Perhaps an angel looks like everything. Das ist entnommen aus dem Gedicht Self-Portrait in a Convex Mirror. Und jetzt muss man wissen, dass sich dieses Gedicht von John Ashbery auf eine Malerei bezieht. Und da machen wir jetzt mal einen kurzen Exkurs hin. In Wien, wo die Autorin auch lebt, da hängt das Bild von Parmigianino im Kunsthistorischen Museum in Wien. Das ist ein Selbstbildnis aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, das ein sehr junger Künstler dem Papst schenkte, um ihm sein Können unter Beweis zu stellen und neue Aufträge zu bekommen. Es war im Prinzip ein Werbegeschenk, wenn man es mal aus heutiger Perspektive betrachtet. Eine sehr, sehr schlaue Marketingstrategie, die auch aufgegangen ist. Das ist ein relativ kleines, kreisförmiges Bild, das auf eine gewölbte Holzscheibe gemalt wurde und den Kopf des Künstlers zeigt und seine Hand. Und es ist ein bisschen, als schaut man oder als schaue sich der Künstler selbst in so einem Konvexspiegel an, was dieser Selbstdarstellung eine entscheidende Ebene verleiht und warum das Ganze so berühmt geworden ist für den Manierismus, also die übersteigerte Regung des Menschen. Wie ein Engel sieht er aus, heißt es danach, und alle sind total begeistert. So kunsthistorisch eingeordnet ist so ein bisschen das, was man an diesem Gemälde, an dieser Malerei erkennt. Man kann die Wirklichkeit nicht abbilden. Also selbst wenn man sie durch einen Spiegel zeigt, ist es nur eine Erscheinung der Wirklichkeit und wir blicken da wie durch eine Linse auf den Künstler bzw. auf sein Abbild. Ich finde, das sieht ein bisschen aus, wenn du es dir jetzt nochmal genauer vorstellen willst, als würde man durch einen Türspion gucken. Bloß umgekehrt, also auf der falschen Seite. Es hat also auch so einen Moment von Privatheit, der da für mich hineinspielt. Also wer beobachtet hier eigentlich wen? Und diese Schlagworte, die man darauf anwenden kann, auf diese Malerei, Realität, Wahrnehmung und Wirklichkeit, das sind so Begriffe, die uns auch direkt zu den Gedichten bringen. Aber wir können vorher nochmal den Umweg zurück über den Dichter Ashbery nehmen, den sie hier zitiert im Vorfeld. Er ist Pulitzer-Preisträger und hat eben dieses seitenlange Gedicht geschrieben, das sich auf Parmigianino und dieses Kunstwerk bezieht. Und er beschreibt darin nicht nur das Kunstwerk, er schreibt »The soul establishes itself« und er stellt die Frage, wie weit sie gehen kann, die Kunst, bevor eine sichere Rückkehr in die Wirklichkeit unmöglich ist. Und dass die Seele hier eine gefangene Seele ist, die eben nur so weit kommt, wie der Blick, der auf das Bild trifft. Und ich habe dann darüber nachgedacht, weil ich mich normalerweise gar nicht so intensiv mit so vorangestellten Zitaten beschäftige. Aber hier hat es mir einen wirklich schönen Hintergrund geliefert, vor dem die Gedichte von Sirka Elspas nochmal sich weiten können. Hier schreibt nämlich auch ein Mensch, der durch eine Linse blickt und ein Mensch, der durch eine Linse angeblickt wird, indem wir diese Gedichte lesen. Ein Mensch, der sich freischwimmen will oder eben, wie es bei Ashbery heißt, longing to be free. Dieses Sehnen steckt in den Gedichten und es werden eben auch minimale Regungen beschrieben. Also auch hier dieses Manieristische, dass kleinste Regungen so vergrößert werden, dass man sie wahrnehmen und beschreiben kann. Und gleichzeitig Gedichte, die noch möglich sind in dieser Enge, die auch hier herrscht, wenn sie zum Thema gemacht werden und die eben dadurch auch übersteigert werden müssen. Also eben hungern, beten, heulen, schwimmen, diese Tätigkeiten, die eben auch auf diesem Minimalraum dieser Linse stattfinden. Ich habe dir dazu mal ein Zitat mitgebracht. Ich würde gerne eine Menge streichen. Heulsusen unite, an welche Orte ich hinabging, um geliebt zu werden. I went to places longing for love, I normally wouldn't even go. Mit einem zweiten Magen, schau der Wahrheit ins Maul, ich werde immer wieder keuer bleiben. Dich lieb ich, noch und wieder, dich noch einmal, dich und wieder kommen manche Tage mit offenen Türen auf mich zu. Die meisten aber mit dem Kiefer, dich lieb ich noch und uns, hast du nicht gut gemacht. Erst war ich scheu, dann war ich sicher und jetzt wieder nackt. Es ist bemerkenswert, dass hier eben alles dem Tun unterstellt ist, dass es hier nicht um so fleischlose Betrachtungen geht, sondern erlebt wird mit dem ganzen Körper. Dazu passt übrigens auch Beate Trögers Beobachtung, die die Nähe zu den Confessional Poems hergestellt hat, also Anne Sexton oder Sylvia Plath. Auch dieses, wir haben uns nicht gut gemacht, das gibt ja dieses Zitat, wir haben es nicht gut gemacht. Also all diese Echos, die da durchlaufen. Und auch diese Gedichte hier machen sich eben in ihrer Geständnishaftigkeit so unglaublich verletzbar.
Würdest du sagen, dass sich dann so ein Ich konstituiert über den ganzen Band oder sind es eher so einzelne?
Ich würde sagen, es ist schon ein Ich, das sich immer weiter freilegt. Mhm. Okay. Es hat mich in der Schonungslosigkeit immer auch ein bisschen an Simone Weil erinnert, an diese Unnachgiebigkeit, sich selbst und anderen gegenüber, dieses Asketische im Hungern, im Beten, das steckt da ja auch mit drin. Es wird auch ein New Yorker Zoo erwähnt, der in einem Raum einmal sein gefährlichstes Tier zeigen wollte. Und in dem Raum stand eben nichts anderes als ein Spiegel. Und ich glaube, auch da sind wir wieder bei Ashbury/Parmigianino. Und ich finde es sehr bemerkenswert, wie man hier wirklich diese Gemachtheit dieser Texte auch wieder Schicht für Schicht freilegt. Und sich so hineinarbeiten kann in diese Ebenen. Dabei gibt es auch immer wieder einen ganz feinen Humor, der sich wie so eine glänzende Erzader durch den Text zieht. Und zum Abschluss habe ich noch ein Zitat für dich, wo alle Stränge, die wir jetzt aufgemacht haben, wieder zusammengeführt werden. Irgendwer wird es als Scherz verstehen. Ich schreibe es als Beichte. I lit a cigarette on the halo of my guardian angel. Mein Schutzengel hat keine Lust mehr. Er wirft die Flügel hin. Es reicht, ich rufe an, er hebt nicht ab. Sogar die Mailbox hat er ausgemacht. Und wenn es jetzt auch ganz viele Unterschiede gibt zu dem zweiten Gedichtband, den ich dir mitgebracht habe, nämlich Alexander Schnickmanns Gestirne, so gibt es doch auch gewisse Sachen, die beides verbindet. Aber du guckst mich an, als würdest du was sagen wollen.
Nö, ich bin gespannt, was sie verbindet.
Du bist gespannt, ja. Pass auf, ich lege mal das eine hier rüber. Alexander Schnickmann kenne ich seit dem ersten Buch. Wir reden heute über sein zweites. Sein erstes haben wir aber auch besprochen in einem unserer Folgen, der Gedichtband Requiem. Und diesmal heißen die Gedichte Gestirne. Es sind Weltraumgedichte im Untertitel. Und was ich auch hier finde, ist diese Mischung aus Trost und Bekenntnis, der Sehnsucht nach einem göttlichen Erkennen, Stille, Leere, also das, was wir bei Sirka Elspers als Askese haben, steckt hier auch drin in der Stille, in der Riesenhaftigkeit, in der Unbegreifbarkeit des Weltraums. Bei gleichzeitiger auch weltlicher Verankerung, das betrifft beide Bücher und das finde ich sehr bemerkenswert, dass eigentlich diese lyrischen Ichs hier mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und mit dem Kopf tatsächlich sich so riesenhaft bis in den Weltraum vergrößern und dadurch ihre Wahrnehmung auch weiten. Schnickmanns lyrisches Ich steht in Berlin fest auf dem Boden und blickt in den Himmel, meistens nachts. Und dann kreisen die Motive dieser Gedichte wie Himmelskörper auf ihren Bahnen umeinander. auch in diesem Band ist ein Zitat vorangestellt und es ist auch das Zitat eines Pulitzer-Preisträgers. Ich fand, das war eine ganz schöne Parallele. Allerdings eines anderen, nämlich W.H. Auden, The More Loving One. Das ist eine Himmelsbetrachtung von 1957, in der das Motiv der Sterne genutzt wird, um die unerwiderte Liebe zu beschreiben. Und Auden sagt darin unter anderem, dass er die Sterne, die sich für ihn gar nicht interessieren, schrecklich vermisst. Dass die Sterne seine Liebe nicht erwidern, das sei aber besser zu ertragen als Feindseligkeit. Und er sagt, dass man sogar einen leeren, also im übertragenen Sinne, einen leeren, sternenlosen Himmel ertragen lernen könne mit der Zeit. Und dieses Gedicht von Auden zu lesen, das stimmt einen auch ganz wunderbar ein auf Schnickmann, der, das werden wir jetzt auch gleich sehen, natürlich einen ganz eigenen Ton findet, aber die Melancholie, die in diesem Bild der unerreichbaren Sterne steckt, die steckt hier in Gestirne eben auch drin und diese Hingabe und dieser unbedingte Wille zur Liebe. Hier in diesen umkreisenden Himmelskörpern wird eine Sehnsucht spürbar und eine Anziehung, dieses nicht voneinander lassen können. Dabei scheint sogar manchmal so ein bisschen kosmischer Horror auf. Amerika, Mehrsprachigkeit, Ironie. Da spricht einer oft ein Du an. Ein Du, von dem wir wissen, dass seine Rippen Schatten werfen. Ein Du, das eine Katze hat, die selbst wie ein kleiner Schatten durch die Seiten huscht. Und man liegt im Bett mit den beiden oder steht auf dem Balkon und es ist Nacht. Und es soll auch am besten niemals Tag werden. Und daran habe ich auch eine kleine Leseempfehlung anzuschließen, das nämlich mal im Dunkeln zu lesen. Bei Nacht dieses Buch zu lesen und die Stille und die Leere und den unendlichen Raum hinter diesen Gedichten nochmal ganz anders wirken zu lassen. Zuweilen sind die Gedichte etwas atemlos, da ist manchmal richtig Tempo drin und diesen Ton, den bekommt man auch direkt mit, aber da stecken hier auch viele Begriffe drin, die man erstmal sortieren muss, zum Beispiel Mercury, Hobo, Hermes, Trismegistos, das steht da zum Beispiel beispielsweise in einem Gedicht und ich liebe ja solche Spuren, ich folge denen total gerne und habe das auch hier beispielhaft mal gemacht. Beispielhaft deshalb, weil man diese Gedichte natürlich auch so genießen kann, da ist Klang drin. Und manchmal ist diese Fremdartigkeit ja auch programmatisch, wenn wir den Himmel betrachten. Also man muss das nicht verstehen, aber man kann diesen Spuren nachgehen. Hermes Trismegistos, das ist der Name einer Göttergestalt, nicht des normalen Hermes, des Götterboten, sondern eine Verschmelzung des Hermes mit dem ägyptischen Gott Tod, dem Gott des Mondes. Und bis in die frühe Neuzeit glaubte man, dass dieser Hermes Trismegistos tatsächlich gelebt habe und der Verfasser der nach ihm benannten, sehr interessant übrigens, hermetischen Schriften sei. Hermetische Texte kennt man ja auch, Texte, die sich eher verschließen, die voraussetzungsreich sind. Und in diesen hermetischen Schriften, dem Corpus Hermeticum, in diesen soll die hellenistische bzw. die griechische Alchemie begründet gelegen haben. Da steckt also eben auch das Hermetische drin, die Himmelskörper, die Verschmelzung. Und ein selbstgebrauter Liebestrank ist für mich bei der Alchemie dann auch nicht mehr weit. Ich will dir dazu mal eine Stelle vorlesen, Seite 89. Ich muss vorher einen Schluck Wasser trinken, sonst macht meine Stimme das nicht mit. Meine Seite des Universums wird von Gespenstern bewohnt. Nachts springt plötzlich das Radio an und die Stimme von Patti Smith mitten in das Knacken aus den Wänden, die Arbeit im Beton, Abwesenheit deines Atems. Patti Smith singt jede Nacht Summertime Sadness. Das Radio springt an und Iggy Pop singt Summertime Sadness. Ich ziehe den Stecker heraus. Ich werf den Kasten an die Wand, dass er in 1000 Teile zerspringt und magisch wie von Geisterhand um etwa 3:45 Bob Dylan singt Summertime Sadness. Slow und Kiss Me Hard Before You Go, aber gesungen I Just Wanted You to Know.
Das heißt, bei beiden hat man noch viele so ein bisschen, schon ein bisschen Pop-Bezüge auch drin, ne?
Ja, das macht also auch richtig, so richtig Spaß. Also man merkt diese, also erstmal das Englische, das in beiden drin steckt, diese popkulturellen Bezüge, die drin stecken. Und das hat auch so eine, naja, es ist natürlich, für mich fühlt es sich, weil ich die gleichen Bezüge kenne, also weil ich die Bezüge kenne, fühlt sich das für mich so zeitlos an, obwohl es natürlich extrem zeitlich markiert ist. Aber es macht total Spaß. Und ich glaube, dadurch, dass es immer auch textbasierte Referenzen in die Popkultur sind, funktioniert es auch, ohne dass man selbst so viel damit anfangen kann. Und ich habe hier noch eine Stelle, die noch ganz wichtig ist und nochmal den Hermes aufgreift und eine Sache benennt, wo wir auch wieder bei Orden und dem vorangestellten Gedicht sind. Schnickmann schreibt: Ich habe Saturn im Nacken, mir steht Venus, schwach, aber deutlich mit jeder Dämmerung in den Scheiben vorbeifahrender Autos. In den Pfützen auf Parkplätzen, Augen, Paaren, völlig Fremder. In der Icebox vor dem Motel wacht und lauert der dreifache Mercury. Hobo, Hermes, Trismegistos, sag ich. You won't get me alive. Der halbe Kosmos plottet unsere Vernichtung. But we stay cool. Hier schlagen wir den Bogen zurück zu Orden. Dessen vorangestelltes Gedicht, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ist ja auch eine Absage an das Schicksalhafte. Es geht um die Entscheidung zur Liebe. Gegen jede Vorzeichen. Und es steckt für mich immer darin, diese leicht stoische Anerkennung der Tatsachen bei gleichzeitiger Bereitschaft, sich verzaubern zu lassen. Ich würde am liebsten wirklich jede zweite Seite vorlesen.
Das hat auch ein bisschen so einen prosaischen Ton, ne?
Ja, genau. Also so, da wird einfach eine Love Story erzählt. Ja. Wir sind auch, um jetzt mal im Bild des Textes zu bleiben, nicht in alle Sphären eingedrungen, aber um eine Leseempfehlung auszusprechen für beide Bücher, sollte das reichen. Und ich würde auch noch mal gerne zuletzt den Bogen schlagen zum Beginn unserer heutigen Folge, nämlich zum Trost, der auch hier als Antwort auf die Sehnsucht im Buch steckt und so auch wieder den Bogen schlägt zurück zum ersten Gedichtband und zu Sirka Elspass. Jetzt muss ich hier noch einmal kurz blättern. Dass es eine Welt gibt, in der ich leben kann, denke ich und bin beruhigt. Immerhin die Ranch in Wyoming. Ein Gewitter hält dich wach, wenn unter dem Sturm die Balken ächzen und der Creek bis an die Türschwelle steigt, wenn sich die Katze schon vor Tagen in die fünfte Dimension geweibt hat, damit ihre Pfoten trocken bleiben. Die Welt unter dem Mond, denke ich, immerhin die Windung der Sphären, immerhin eine Bewegung im Gras.
Was vom Tage übrig blieb.
Meine Willenskraft ist nicht erloschen. Im Gegenteil, sie ist gewaltig und unantastbar. Und das Leben, das bittere, düstere, grausame Leben will mir dennoch nicht farblos und widerwärtig erscheinen. Immer noch spürt es von nah oder fern die Sonne, der tiefen Liebe jener ihrem Wesen nach schönen und allen wahrhaftigen Schönheiten geöffneten Seele. Außerdem ist auch der vielleicht noch subtilere und gar noch ernsthaftere Sinn für die Kunst, die Schönheit, die Natur immer noch vorhanden. Das schreibt Isabel Eberhard in ihrem Tagebuch am 5. Mai an einem Morgen, gut 3 Jahre vor ihrem Tod. Isabel Eberhard stirbt nämlich mit 27 Jahren in Algerien. In der Wüste wird sie von einer Sturzflut mitgerissen, aus ihrer Lehmhütte gerissen und ertrinkt. Und was wir heute von ihr lesen, können wir nur lesen, weil jemand engagiert ist, die Schriften alle aus dieser Sturzflut noch gerettet hat. Und ich habe Isabel Eberhard schon vor Ewigkeiten kennengelernt und sie hat mir in meinen 20ern wahnsinnig viel bedeutet. Ich habe, und es ist auch nur noch antiquarisch erhältlich, wie Kaschnitz Bücher, sie wurde herausgegeben bei 2001, bei März, mit ihren gesammelten Tagebüchern Sandmeere in 4 Bänden. Und das ist so die zentrale Schrift, die sie hinterlassen hat. Und ich weiß gar nicht, ob du jemals von ihr gehört hast.
Nee, tatsächlich gar nichts. Also deswegen bin ich auch gerade ganz interessiert. Klingt so, als ob sie schon auch der Natur sehr verbunden gewesen wäre.
Ja.
So vom, auch vom Titel.
Sie hat eine wahnsinnig spannende Biografie. Das sage ich direkt auch zu Beginn, dass dahinter manchmal ihre Schriften und das Literarische so ein bisschen untergegangen sind in der Rezeption. Wir gucken uns das heute mal an. Isabel Eberhard ist in der Schweiz geboren, am 17. Februar 1877. Und sie ist eine ganz besondere Entdeckerin gewesen, eine Reiseschriftstellerin. Und sie hat viele Grenzen überschritten, die die damalige Zeit sehr hoch gesteckt hat und die von vielen nicht überschritten wurden. Sie hat ein ganz unkonventionelles Leben geführt und ist zur feministischen Ikone und auch zur Kultfigur geworden. Sie wurde in Genf geboren als Tochter von russischen Adligen und wuchs in einem Umfeld auf, das eher anarchistisch gedacht hat. Die Mutter hat sich vom Vater entfernt und ist mit dem Privatlehrer durchgebrannt der Kinder. Und dieser Privatlehrer hat auch Isabel Eberhard aufgezogen. Und es ist irgendwie sehr ungewöhnlich gewesen, weil sie sehr isoliert aufgewachsen ist in der Nähe von Genf und als uneheliches Kind auch eine sehr ungewöhnliche Geschichte direkt hatte. Und dieser Hauslehrer, der war so ein ehemaliger russisch-orthodoxer Priester, Anarchist und Nihilist und eine ganz zentrale Figur ihrer Kindheit. Sie hat zu Hause gelernt, sie ist nicht in die Schule gegangen und da hat von diesem Hauslehrer quasi alles aufgesogen an Ideal und an Weltsicht. Was ganz interessant war, dass dieser Priester Isabel nicht anders als ihre Brüder behandelt hat. Sie hat ihre Haare kurz tragen müssen, wurde in Männerkleidung gesteckt. Und das sollte sie eben schon von Anfang an von den Einschränkungen befreien, die Frauen eben zu dieser damaligen Zeit hatten. Das hat allerdings nicht zu einer freiheitlichen Kindheit geführt. Im Gegenteil, sie musste sehr viel oder auch ihre Brüder mussten sehr viel arbeiten in dieser Villa bei Genf. Sie musste dort extrem viel Gartenarbeit verrichten, also es war körperlich sehr, sehr hart. Und dieser Vater bzw. Stiefvater war auch eine sehr schwierige Figur, der die wirklich hart rangenommen hat und denen nicht viel Freiheit gegönnt hat. Also es war schon schwierig und durch diese Isolation fehlten auch andere Einflüsse. Allerdings hatte sie eben eine sehr, sehr gute Bildung. Sie ist russischsprachig und französischsprachig aufgewachsen, hat auch Deutsch, Italienisch, Latein, Griechisch und Arabisch gelernt und hat bereits mit 16 den Koran gelesen. Und weil der Kontakt zur Außenwelt eben weitgehend untersagt war, hat sich Isabel Eberhard in die Literatur geflüchtet, hat ganz, ganz viele Reiseberichte gelesen und hat so eine ganz frühe Obsession für das entwickelt, was man damals eben als den Orient bezeichnet hat. Und sie hat schon als Teenager intensiv Brieffreundschaften mit Menschen in Nordafrika geführt. Und das Interessante war auch, dass sie sich in diesen Briefen oft männliche Namen gegeben hat, um eben gleichberechtigt sprechen zu können. Und dieses ganze Gemenge, also diese Gemengelage aus intellektueller Freiheit, dieser physischen Härte des Stiefvaters und dieser bewussten Aufhebung dieser Geschlechterrollen hat dafür gesorgt oder hat den Grundstein gelegt für ihre spätere Identität, denn sie ist in die Sahara gegangen und hat dort dann als Nomadin gelebt. Und durch diese Brieffreundschaften, die sie geführt hat, die eben mit 16 schon begannen, mit Algeriern und Tunesiern, diese Kontakte hat sie über Zeitschriftenanzeigen geknüpft. Ich hatte das übrigens auch mal als Kind. Ich weiß noch nicht, ob du das kennst, dass man, es gab früher so Zeitungen, wo so Kinder Brieffreundschaften finden konnten. Und ich hatte damals zum Beispiel eine Brieffreundschaft mit einem Jungen aus Sri Lanka. Und für mich hatte das einen ähnlichen Effekt. Ich habe einfach so von einer ganz anderen Welt kennengelernt. Ich war intellektuell natürlich nicht auf einem Level von der Isabel Eberhard. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht so für die gesellschaftlichen Verhältnisse interessiert. Aber ich hätte es rein theoretisch können und dann ziemlich viel erfahren. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wie sie durch diese Kontakte extrem viel Einblick bekommen hat. Sie hat eine frühe Brieffreundschaft auch geführt mit einem jungen tunesischen Intellektuellen und hat bereits dort eben diese Sehnsucht ausgedrückt nach dieser Gegend, hat irgendwie so viel Wissen angehäuft in diesen Briefen, dass sie schon Artikel über Nordafrika veröffentlichen konnte, bevor sie selber dort war. Und hatte auch einen Briefwechsel mit dem französisch-algerischen Fotografen Louis Davy, der dann von ihren Texten so beeindruckt war, dass er sie nach Algerien einlud und 1897 ihre erste Reise dorthin ermöglichte. Und diese Briefe sind eben ganz entscheidend auch für ihr späteres literarisches Tun, weil sie hat dort auch schon so mit Identität gespielt. Ich habe das schon erwähnt, sie hat ihren Namen geändert, sie hat andere Identitäten angenommen. Und in diesen Briefen wird auch deutlich, dass sie Europa radikal abgelehnt hat. Sie fand es quasi abtötend, in Europa zu leben und fand es extrem beschränkt. Und sie hat eben selber, dadurch, dass ihre Tagebücher auch in so jungen Jahren entstanden sind, hat sie eben selbst auch so eine Art Menschwerdung darin natürlich dokumentiert, also wie sie selbst die wurde, die sie ist. Und das ist natürlich auch für mich in meinen 20ern extrem interessant gewesen. Gleichzeitig hat sie an Depressionen gelitten, auch in frühen Jahren schon. Und auch das kommt natürlich immer wieder raus in diesen Reisetagebüchern. Und dieses Ringen mit Sinn und diese Suche nach Schönheit, da sind wir auch wieder bei diesen Gedichtbänden von heute, die da ganz gut dazu passen, weil sie immer nach Gott gesucht hat. Sie ist dann auch zum Islam übergetreten und hat für mich eigentlich den Status so einer nomadischen Mystikerin, die eben auf der Suche nach Gott in die Einsamkeit geht, eigentlich wenig Kontakt zu Menschen hat, immer in Männerkleidern gereist ist, sich auch einen männlichen Namen dort zugelegt hat, also für viele auch als Frau gar nicht in Erscheinung getreten ist. Sie war dann dennoch auch verheiratet, aber auch mit ihrem Mann war es eben nicht immer leicht und die hatten beide so eine sehr fragile Lebensweise in dem Sinne, dass sie eben auch sich einmal zusammen das Leben nehmen wollten und sich da in der Wüste komplett abgeschossen haben und dann da halb tot am nächsten Tag gefunden worden sind. Also solche Exzesse und diese Todessehnsucht, die gab es auch immer wieder in ihrem Leben. Sie hat außer Novellen und Kurzgeschichten, Reportagen und Feuilletons zu Lebzeiten gar nichts veröffentlicht. Sie hatte einen Roman, den sie jahrelang mit sich rumtrug, der unvollendet geblieben ist. Und sie hat ein paar Erzählungen geschrieben, die eben sehr verdichtet sind, sehr atmosphärisch, ganz wenig Handlung haben, aber sehr sinnlich und sehr bunt geschildert sind. Und wo auch oft unvermittelt die Stimmung in Gewalt umschlägt und auch oft sexuelle Themen irgendwie verhandelt werden, auch ihre eigene sexuelle Identität, die sehr masochistisch gewesen sein soll. Das ist wirklich eine sehr bemerkenswerte und eine sehr, sehr kurze Biografie. Und ich habe dir noch was mitgebracht, was ich dir noch erzählen wollte. Genau. Das wollte ich noch vorlesen. Das hat sie selbst noch geschrieben. Das war vor ihrer ersten Reise nach Nordafrika 1895. Denn ihr Bruder Augustin, der es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat, der ist in die Fremdenlegion eingetreten, um dem Aufwachsen dort zu entgehen. Und Isabelle und er hatten ein sehr symbiotisches Verhältnis. Und sie hat ihm dann einen Brief geschrieben. Und ein Auszug davon ist hier im Vorwort auch abgedruckt. Sie hat geschrieben: Was hast du getan, Unglücklicher? Du musst wahnsinnig geworden sein. Begreifst du denn nicht all das Schreckliche, das du mit diesem Schritt angerichtet hast? Für mich ist alles aus. Selbst ohne diesen neuerlichen Schock war mein Leben so schon zerstört durch all das, was hier vorgefallen ist. Aber ich muss damit fertig werden. Ich muss versuchen, etwas anderes zu Papier zu bringen, als die furchtbaren Schmerzensschreie, die aus meinem verwundeten Herzen hervorbrechen. Schreiben? Wozu? Ich muss mich dazu zwingen, all das aufzuschreiben, was ich zu sagen habe. Ohne Schreiben gibt es keine Hoffnung mehr für mich in diesem verfluchten Leben in ewiger Finsternis. Und ich finde, dass das, was sie da eben sehr, sehr früh schreibt, das ist Pathos und das ist viel, aber es ist extrem authentisch in dieser Verzweiflung, die sie auch durch diese frühen Lebensjahre getragen hat und der gleichzeitige unbedingte Wille zur Schönheit und zum Leben und auch zu so einem kompromisslosen und bedingungslosen Leben. Und ich finde, dass man deshalb auch jenseits der 20er diese Tagebücher unbedingt lesen muss, weil sie so, so viel aussagen über ein selbstbestimmtes Leben, in dem nicht alles gelingt und dem sicherlich nicht alles gut ist und in dem es sehr viel Schmerz gibt. Aber dass hinter diesem Schmerz eben immer auch diese über allem liegende Schönheit besteht. Und natürlich, natürlich sind sie auch ein ganz, ganz tolles Zeugnis für die Sahara, die sie eben mit ihren Schritten und mit ihren Worten durchmessen hat und darüber auch wahnsinnig Schönes zu sagen hat. Und bevor wir anstoßen, ein letztes Zitat. Lauf, geh, nur zum Bersten hält die Wolke inne und nur zum Weinen bleibt der Abenteurer stehen. Auf Isabel Eberhardt.
Unbedingt.
Cheers, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.